Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir mehr. Heute wieder mit Christopher.
Hallo Sarah.
Hallo.
Und Christopher, Sarah.
Heute bin ich diejenige, die... genau. Aber das haben sie mitgekriegt, glaube ich. Außerdem kennt ihr uns doch alle schon.
Ja.
Ich bin heute die mit den Füßen auf dem Schreibtisch, weil ich mir von dir irgendwas erzählen lasse, was total spannend ist und ich noch nie gehört habe, hoffe ich.
Na, woher weißt du, dass ich nicht die Füße auch auf dem Schreibtisch habe?
Ich schließe immer von mir auf andere. So, na dann, Füße runter, erzähl mal.
Na klar, habe ich was Spannendes mitgebracht. Und zwar geht es diesmal ausnahmsweise nicht um die 80er.
Cool.
Aber wir spulen in der Zeit zurück. Und zwar eine ganze Weile. Wir gehen ins Jahr 2001. Und dieses Jahr hat eigentlich für die Musikgeschichte überhaupt keine Bedeutung. Aber vielleicht kannst du dich erinnern, was damals so in der Musik passiert ist? Also hast du noch eine Erinnerung, wer da so, keine Ahnung, vielleicht in den Charts war oder?
Na, weißt du, ich bin ja mittlerweile so alt, dass 2001 bei mir jetzt nicht so lange her ist. Naja, wir haben uns, glaube ich, vom Millennium-Schock erholt. Die Computer sind nicht alle abgestürzt und der Euro stand kurz bevor. Das war der nächste angekündigte Weltuntergang.
Ja.
Und dazwischen, naja, keine Ahnung, es gab noch so Eurodance, was auch irgendwie so eine Rache der 90er gewesen ist, denke ich.
Ja, das Eurodance war schon wieder durch, aber das war eine ziemlich treffende Zusammenfassung. Also gab es so einen Spannungsbogen und der hat auf den Jahreswechsel 99-2000 hingewirkt und alle haben das irgendwie gefeiert und dann gab es auch noch diese komische Dotcom-Bubble, also das Internet war gerade neu und alle haben ihr Geld darauf geworfen und haben dann in Telekom-Aktien investiert und dann ist der ganze Kram zusammengebrochen und alle haben geweint. Und nebenbei ist auch noch was Interessantes, Musikalisches passiert. Es gab Napster und es gab irgendwie auf einmal digital Musik. Kannst du dich daran erinnern?
Naja, und es gab irgendwie ein großes Loch im Gesetzbuch,
was das
angeht.
Also musst du jetzt nicht zugeben, dass du runtergeladen hast, aber...
Nee, da war ich noch nicht cool genug dazu.
Aber zumindest hat es so die Musikindustrie, den Industrieteil ganz schön durcheinander gebracht. Und ja, du hast recht, also musikalisch war es... relativ belanglos, zumindest im Mainstream. Also ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland war das Album des Jahres, was die Verkaufszahlen anging, die No Angels, also sprich beste Castingshow.
Naja gut, damit kann man leben, weil es waren die ersten und die dadurch, man sieht es ja, sie haben heute noch Bestand, es ist okay.
Echt, die gibt's noch?
Die würde ich jetzt, die gibt's noch, die sind irgendwann dieses Jahr in Zwickau.
Immerhin. Okay, krass. Da bin ich völlig raus.
Also okay. Ja, muss man auch nicht sein, aber ich glaube, das war ja tatsächlich also erfahrungsgemäß die ersten von jeder Show, das war ja immer noch einigermaßen solide.
Naja, also ich habe es schon damals irgendwie abgelehnt und ich bin damals aber in ein paar andere Töpfe gefallen und zumindest zwei davon werden wir uns heute auch mal anschauen. Also das Thema für diese Folge ist irgendwie das Jahr 2001. Und ich bin da neulich durch Zufall drauf gestoßen, dass es doch ein relativ wichtiges Jahr für die Musikgeschichte war, weil eine ganze Reihe an Alben veröffentlicht wurden, die heutzutage noch wichtig sind und die heutzutage noch eine Qualität haben, also die quasi gut gealtert sind, die heutzutage noch eine Qualität haben, wo viele, die Musik ernst nehmen, sagen, das sind so Meilensteine und die wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Also ich habe vier Stück rausgepickt, die wir uns anschauen und die sind auch alle sehr verschieden.
Cool. Also was mir jetzt noch einfallen würde, wenn ich noch mal eine Minute länger nachgedacht habe, das war ja auch schon die Zeit von New Metal, von Crossover, das schwappte ja da noch mit rüber.
Genau.
Denke ich. Ich habe gestern, hatte ich dir ja erzählt, Machine Head gehört, das ist auch die Zeit.
Ja.
Die auch noch erstaunlich cool gewesen sind, muss man sagen.
Okay. Ja, das können wir ja doch mal...
Also, auf dem Gebiet, glaube ich, gab es zumindest ein bisschen was, wo ich mir gut vorstellen kann, dass es Bestand hat.
Schauen wir uns nicht direkt an, aber tatsächlich ist das Album Hybrid Theory von Linkin Park in Deutschland auch sehr hoch in den Charts gewesen. Ich glaube Nummer 4 oder 5 in den Jahresalbum-Charts. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Genau, wir...
Aber das ist nicht deine Baustelle, ich lerne jetzt Neues dazu.
Ich habe tatsächlich dieses Album damals gekauft und habe das auch mit einigem Interesse gehört, aber ich bin da nie sehr hängen geblieben, weil Also ich habe eine ganz kurze New Metal Phase gehabt und da zählte Linkin Park dazu, aber ich bin da nicht länger hingeblieben. Nee, wir schauen uns ein paar andere Sachen an, die vielleicht verschiedene gar nicht sein könnten, aber ich hoffe, vielleicht kriegen wir trotzdem ein bisschen einen Bogen hin. Womit ich aber nochmal, also ich will nochmal ein bisschen mit diesem Zeitgeist mich mit dir unterhalten. Also es war ja eine relativ spannende Zeit, weil so die 90er, gerade Ende der 90er, sehr positiv besetzt waren. Also so die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion war viel um neue Technologien wie das Internet und den Fortschritt, den das bringt. Also es war eine sehr, ich würde sagen, fast technikgläubige Zeit mit viel positiven Aspekten. Und so zeitgeschichtlich war es ja auch, also zumindest Mitte der 90er noch relativ friedlich, weil der Kalte Krieg vorbei war und dann erstmal für ein paar Jahre so eine Art Aufbruchsstimmung war, zumindest so im Westen, ne? Also auch in Deutschland. Hast du da so eine Erinnerung dran?
Naja, so ein bisschen anders, weil ich ja im Osten gesehen habe, dass diese Aufbruchsstimmung schnell gewichen ist. So einer Desillusionierung. Ne? Also dann wurden halt viele Betriebe zugemacht und dann gingen 10 Jahre ins Land und ganz viele Leute sind so aus Kurzarbeit null irgendwie gar nicht mehr mit dem Arsch an der Wand gekommen. Und ich glaube, dass eher, wenn du auf den Osten guckst, dass es da eine Menge, wenn die Gewinner schon gab, GewinnerInnen, aber halt auch viele, die auf der Strecke geblieben sind. Und ich denke, davon hat sich ja der Osten bis heute nicht so richtig, also so von der Stimmung her, nicht erholt. Das mag anderswo anders gewesen sein tatsächlich.
Ja, das Interessante ist, ich habe dann versucht ein bisschen zu recherchieren, das ist so, also global auch nicht viel anders gewesen. Also es gibt zwar diesen Technik-Utopismus und auch dieses Börsenrennen, was dann eben so, also diese Dotcom-Blase, die ist tatsächlich irgendwie im Frühjahr 2000 geplatzt. Und das ist eigentlich so eine schöne Geschichtserzählung, dass das so dieser ganze Fortschritt mehr oder weniger irgendwie so über allem als Geschichte steht. Aber viele Menschen haben das auch damals schon nicht so empfunden, auch in westlichen Gesellschaften, also auch in Großbritannien und in den USA hat da schon auch ganz viel soziale Reibung stattgefunden, weil was ja nochmal ein bisschen beschleunigt passiert ist nach dem Mauerfall, ist ja Globalisierung. Also die hat ja nochmal einen Zacken zugelegt und es sind ja nochmal ganz viele Jobs auch in anderen, auch in westlichen Industrienationen weggefallen. Und das hat schon eine ganz schöne Spannung ausgelöst. Was ich jetzt aber interessant finde, also gerade in den 90ern gab es ja auch einiges, also wenn man jetzt mal so USA und Großbritannien sich anschaut, einiges an Protestbewegungen. Und da waren so Bands wie die Rage Against the Machine, waren ja sozusagen die Protestband der 90er. Ne? Mhm. Und das ist ganz spannend. Wir hören jetzt keinen Song von denen, aber die haben Ende 2000 ein Album rausgebracht mit dem Namen Renegades, was ihr viertes Studioalbum war, was aber kein originäres Album mit Songs von ihnen war, sondern mit Coversongs. Also sie haben Protestsongs anderer KünstlerInnen, zum Beispiel von Cypress Hill, von den Rolling Stones, von Bob Dylan und so weiter, gecovert und das auf den Markt gebracht. Und interessanterweise haben sich aber noch vor der Veröffentlichung des Albums aufgelöst. Also es ist irgendwie so interessant, dass die Protestband dieses Jahrzehnts quasi, ich will nicht sagen, nichts mehr zu sagen hat, aber also es irgendwie sich selbst auflöst. Und zwar nochmal was abliefert, aber auch nichts Eigenes mehr.
Also sozusagen von der eigenen Geschichte überrollt wird.
Ja, und da ist so ein bisschen die Frage, so diese ganze Spannung, die halt da war, die sich ja dann auch in den Folgejahren ziemlich stark entlädt. Also ich meine, es passiert dann 9/11 und dann in den Jahren danach gibt es ja eine große Protestwelle, vor allem was dieses Kriegsgeschehen und diese Kriegstreiberei der USA angeht. Also wir haben auf einmal eine Situation, dass wir in einer wirtschaftlich angespannten Lage sind, mindestens mal, dass wir einen US-Präsidenten haben, der irgendwie erratisch Kriege beginnt und einen angeblichen Krieg gegen den Terror führt und haben auch so eine Aufrüstungswelle auf einmal. Und das war so einer der Trigger, die mich daran erinnert haben. Das ist jetzt irgendwie 25 Jahre her. Es fühlt sich so an, als wäre das irgendwie gerade genauso. Also ich will jetzt hier nicht dystopisch werden, ne? Aber das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn künstlerisch damit? Also Rage Against the Machine haben offenbar eine Exit-Strategie gewählt. Hat auch verschiedene andere Gründe, ne? Das hängt ja nicht nur damit zusammen. Das hängt vor allem auch mit Spannung innerhalb der Band zusammen.
Okay.
Aber ja, die Frage ist, was macht man denn als Künstler in so einer Situation? Also es sind ja vielfach auch KünstlerInnen, die spüren, dass da irgendwie Spannung da ist. Und wie, also was denkst du, wie geht man damit um? Oder was könnten so Möglichkeiten sein?
Naja, also erfahrungsgemäß, wenn das Pendel sehr in eine Richtung ausschlägt, versucht man immer eine Balance zu schaffen. Ich meine, dass da auch viel sehr gefällig, sehr, sehr massentauglich gewesen ist, um sozusagen die Menschen auch zu unterhalten.
Ja, also vielleicht sind auch diese Charts ein Ausdruck davon. Wir schauen uns aber heute nur KünstlerInnen an, die das nicht machen.
Da bin ich schon sehr froh drüber.
Die eher das Gegenteil machen, also sehr, sehr experimentell sind und sehr Grenzen von denen. Also wir werden vier wahrscheinlich auch unterschiedliche oder zumindest sehr unterschiedliche Genres uns anschauen. Und aber jeweils in diesen Genres werden die Grenzen schon verschoben, ein ganzes Stück.
Ich glaube, was auf der Seite passiert oder in den Nischen passiert, kann ich mir vorstellen, dass da halt viel auch Wut da gewesen ist oder viel das Bedürfnis, laut zu sein und gehört zu werden.
Genau. Also wir schauen uns zwei Sachen an. Ich hab für mich so ein bisschen zusammengefasst, es gibt irgendwie zwei Extreme, die passieren. Das eine ist so ein bisschen der Rückzug ins Private und ins Künstlerische, ins Künstlersein vielleicht auch. Und das andere ist das, was du gerade schon gesagt hast, das Laute, das Aggressive. Und wir schauen uns als allererstes mal so einen Rückzug ins Private an. Also wir gehen nicht gleich mit der ganzen Keule los. Und zwar möchte ich als erstes über das Album Vespertine von Björk sprechen.
Okay.
Ich weiß nicht, bist du mit Björk einigermaßen irgendwie bekannt oder eher nicht so?
Bekannt, ja, vertraut nicht.
Okay. Also ich bin auch nicht voll in ihrem ganzen Schaffen drin, aber sie ist auf jeden Fall ein Garant für Experimente. Also sie hat 93 angefangen, Soloarbeiten zu veröffentlichen, die am Anfang auch sehr stark elektronisch geprägt waren. Also sie hat vor allem so den, sagen wir mal, die technischen Entwicklungen aus dem Techno in den 90er Jahren aufgegriffen und hat daraus aber, also hat das in den Pop eingebracht quasi und hat da sehr viel experimentiert. Und ihr 97er Album, ich habe gerade den Namen vergessen, macht nichts, das war noch sehr stark vom Techno geprägt, wobei es halt, also sie hat kein Techno-Album gemacht, sie hat schon Pop gemacht, aber eben mit vielen elektronischen Experimenten und tanzbar. Und sie liefert dann 2001 Vespertine ab, was ein kompletter Rückzug ins Private ist. Also sowohl textlich als auch musikalisch. Sie verarbeitet in dem Album vor allem eine Beziehung zu einem anderen Künstler, die sie aufgebaut hat und behandelt da alle Themen, die irgendwie mit dieser neuen Liebesbeziehung zusammenhängen. Also sowohl die Angst, sich in eine Beziehung zu trauen und das Zögern, aber auch die Freude und den Genuss und die Leidenschaft. Also alle Themen, die daran irgendwie zusammenhängen.
Okay.
Musikalisch wird es einfach extrem verspielt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also sie experimentiert sehr stark mit Field Recordings, mit allen möglichen Texturen und kreiert da eigentlich was man beim ersten Mal hören gar nicht so richtig fassen kann, also was man auch mehrfach hören muss.
Ich glaube, das ist auch das, was mich nie so richtig an Björk rangeführt hat, dass es auf der einen Seite halt Pop ist und auf der anderen Seite aber, also so habe ich es immer empfunden, so sperrig wie möglich.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns mal ein Stück an und vielleicht kommen wir darüber ins Gespräch. Ich möchte dir den Song Pagan Poetry vom Album Vespertine vorspielen.
Sehr cool, schieß los. Yeah.
love him, I 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 love him, she loves him, this time.
Also ich glaube, besser kann man das Thema Rückzug ins Private gar nicht untermalen.
Denke ich auch.
Ich mache es dir jetzt ein bisschen schwer, dann mit, es tut mir leid, dann mit dem Ausschnitt rauszufinden, aber so dieses zum Ende zu, I love him, I love him, I love him, das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, es ist mir zu privat, tatsächlich. Das ist dann der Punkt, wo ich als Zuhörerin ehrlich gesagt auch denke, na, es geht mich nicht mehr an.
Da gibt es sogar noch Songs auf dem Album, die viel expliziter sind, was okay. Das angeht. Also da habe ich schon das ausgewählt, was vielleicht sogar noch jugendtauglich ist. Genau. Mhm. Was ich so spannend finde, ist, also das ist einerseits, also es ist ja sehr menschlich, ne? Also es ist ja sehr, also man kriegt ja irgendwie diese ganzen Emotionen aus ihrer Stimme so mit und gleichzeitig ist das ist so sehr technisch. Also da ist so viele, sind so viele Schichten und so viele, ja, Soundeffekte und Töne. Das finde ich also sehr spannend an dem Song und auch an dem ganzen Album.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass man da auch drüber weghören kann. Also dass es halt einfach nur ein Popsong ist, der ein bisschen mehr klingelt ringsrum als andere Songs.
Mhm, wobei, also ich habe da so ein paar Interviews mit ihr gelesen, als es um das Thema ging. Mhm. Und weil wir auch über das Thema Napster gesprochen haben, sie hatte schon versucht. Also einerseits ist es ein künstlerisches Konzept. Also sie hat sehr stark mit Field Recordings eben gearbeitet und hatte den, also sie hat selber gesagt, sie hatte das Ziel, 30, 40 Layer übereinander zu legen. Das war so ihr Ziel für dieses ganze Album. Und dann gibt es noch diese Komponente Napster und illegale Downloads im Internet. Die hatten ja zu der Zeit noch eine sehr geringe Tonqualität. Und das heißt, ich habe das jetzt nicht A/B getestet, aber das heißt, wenn du so einen Song, der so viel Detail hast, runtersamples auf ein schlechtes MP3, dann klingt der halt auch einfach schlecht. Und also es wird ihr, sie hat es nie so gesagt, aber es wird ihr attestiert, dass sie damit versucht hat, trotzdem noch quasi Leute dazu zu bewegen, dieses Album zu kaufen, um da das wirklich genießen zu können. Aber du hast schon recht, also es ist deutlich mehr als ein normaler Popsong bietet. Und von daher auch in dem Genre sehr ungewöhnlich.
Aber Björk hat doch auch so ein relativ bekanntes Album gemacht, wo sie sich mit ihrer Trennung so komplett auseinandersetzt. Ist es der gleiche Typ?
Das ist der gleiche, das kommt dann später.
Okay. Du bist ja als Mann auch total am Arsch, oder? Wenn du da irgendwie, egal was du machst, einmal quer durchs Vinyl gezogen wirst.
Ja, es ist wahrscheinlich dann am Anfang noch okay und später dann nicht mehr so, keine Ahnung. Müsste man sich mal mit ihm unterhalten. Habe ich nicht rausrecherchiert, aber es kommt tatsächlich später erst. Ist derselbe, ja.
Okay. Naja, andersrum wäre auch Quatsch.
Der Vollständigkeit halber, das ist Matthew Barney, ein Avantgarde-Musik-Künstler auch. Ich glaube aus Großbritannien.
Okay.
Was aber noch super spannend ist an dieser ganzen Textur und an diesen ganzen feingranularen Effekten, die da drauf sind, das steht in der direkten Linie mit allem, was so im Experimental-Minimal-Techno der späten 90er, frühen 2000er passiert ist. Also wir hatten es ja kurz angesprochen in der Folge Karl-Marx-Stadt, als es um Raster Noton, das Label aus Chemnitz, ging und Alva Noto, sprich Carsten Nicolai. Und da gibt es eine direkte Verbindung. Also nicht nur musikalisch ist das auf dieser Linie und hat so diese Annäherung, sondern der Produzent oder einer der Produzenten des Björk-Albums, Thomas Knark, ein Däner, der ist selber Musiker und der hat im selben Jahr, also auch 2001, mit Alva Noto zusammen ein Album rausgebracht auf Raster Noton. Also da gibt es auch eine direkte künstlerische Verbindung.
Die Welt ist übersichtlich.
Ja. Naja, und vor allem finde ich es spannend, wie das, was im Experimentellen stattgefunden hat, also experimentelle elektronische Musik, wie schnell das dann doch in den Pop gewandert ist. Und jetzt kann man sagen, okay, Björk war schon an der Front der Entwicklung. Das hat im normalen Pop-Geschäft, also die No Angels haben das wahrscheinlich heute noch nicht in ihren Songs. derart experimentelle Sachen, aber das hat da schon einen guten Austausch gegeben. Und wenn du sagst, sie ist da immer dir so als sehr experimentell aufgefallen, sie ist da halt eben an dieser Zwischenstelle, wo sie den Pop, quasi die Grenzen des Pops biegt und schiebt, während das in anderen Genres, ich sag mal, nicht der Mainstream ist, aber ne, also eigentlich in anderen Genres stattfindet.
Weißt du, das Witzige ist, als du gesagt hast, Rückzug ins Private, das Erste, was mir eingefallen ist, war Otto Dix. Völlig andere Genre, schon klar, ne? Maler, den ich sehr schätze für seine Grafiken, auch gerade aus dem Ersten Weltkrieg, wo er vieles verarbeitet hat. Und der hat sich ja dann auch ins Private zurückgezogen aus Gründen. Ja. Und hat dann Ölmalerei betrieben.
Ja, ja.
So altmeisterlich, so technisch hervorragend, aber halt auch, wo du denkst, ja, nee, danke.
War das dann während des Zweiten Weltkriegs, als er das gemacht hat?
Nee, das war dann noch danach gewesen. Ne? Der war ja, ich glaube, der ist auch in der DDR geblieben, das war vielleicht auch nicht so die beste Idee.
Okay.
Müsste ich dann nochmal nachgucken, aber es war sozusagen auch eine Zeit, wo es dann sozusagen politisch in eine ganz andere Richtung ging und wo sozusagen das Rebellische dann nicht mehr so gut weggesteckt wurde auch.
Ja. Na, also bei Björk weiß ich nicht, was der Grund war, ob das jetzt nur die Beziehung war oder ob das auch einen politischen Grund hat, weswegen sie sich da so zurückgezogen hat. Aber spannend ist ja trotzdem, dass sie das künstlerisch so gar nicht macht. Also sie hält sich ja künstlerisch so gar nicht zurück, also zumindest musikalisch nicht, aber eben textlich so sehr. Und da ist also da geht es überhaupt nicht um irgendeine Gesellschaftskritik oder irgendwelche gesellschaftlichen Themen, sondern es ist rein, dieses ganze Album dreht sich eigentlich nur um diese Beziehung und ihre eigenen Emotionen und ihr eigener emotionaler Werdegang in dieser werdenden Beziehung.
Naja, die Frage ist, gab's mal Aussagen von ihr dazu oder hast du das recherchiert gekriegt? Wie es dazu kam?
Also einerseits war sie sie hat an einem Filmset von Lars von Trier diesen Künstler Matthew Barney kennengelernt und weil sie an diesem Filmset die Filmmusik quasi entwickelt hat für den Film.
Na, sie hat ja auch mitgespielt.
Das kann sogar sein,
Also wenn du jetzt von Dance in the Dark sprichst, dann hat sie ja auch die Hauptrolle gespielt.
Okay, ich habe den nicht gesehen, deswegen.
Diese den kenne ich wieder, verrückt, oder?
Ja, super. Muss ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall hat sie so ein bisschen in Interviews gesagt, dass das Arbeiten an dem Album einerseits ein bewusster Kontrast war zu dem Album davor, Homogenic hieß das, was eben noch sehr, also in ihrer Sprachwelt war das ein Sommeralbum, also eins, wo man tanzen geht, was nach außen gerichtet ist. Und für sie war das ein bewusster Kontrast, ein sogenanntes Winteralbum zu machen, also eins, was sich irgendwie zurückzieht. Und das hat dann wahrscheinlich auch zeitlich gut mit dieser Beziehung zusammengepasst. Und gleichzeitig hat sie auch, Erschöpfung gefühlt durch das sehr anstrengenden Filmdreh und gleichzeitig Entwicklung dieser Filmmusik dazu. Und da war das für sie so ein bisschen eine Ausflucht. Sie hat quasi ohne ein großes Team oder so, sie hat einen Großteil der Songideen auf dem Laptop entwickelt und hat dann einzelne Sachen an externe Kooperationspartner rausgegeben. Also sie hat gerade was die Field Recordings angeht, mit einem Elektronik-Duo aus den USA mit Matmos zusammengearbeitet und eben ihr Produzent Thomas Knark und andere haben sie da unterstützt. Auch was dieses Layering angeht und diese Vielschichtigkeit des Albums. Und so war das was, wo sie sich quasi auch künstlerisch auf eine, weiß nicht, ob man es so sagen kann, sichere Position zurückziehen konnte. Sie konnte quasi für sich, ohne groß auf andere erstmal angewiesen zu sein, an Ideen arbeiten.
Das ist aber was auch in der Zeit, wo sie als Frau sicherlich nicht eine von vielen gewesen ist, sondern da auch eher eine von einer übersichtlichen Masse.
Auf jeden Fall.
Die da so selbstbestimmt gearbeitet haben.
Und eben dann auch mit diesen Tools. Also sie hat schon damals auch Tools benutzt, die quasi der Beginn des Live-Codings waren. Also wo sie mit Programmiersprachen live Musik gemacht hat oder angefangen hat, Ideen zu entwickeln und Stücke zu schreiben.
Was ja eigentlich sehr cool ist.
Ja, also völlig. Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, der Kontrast könnte in diesem Album nicht größer sein. Also einerseits der textliche Rückzug ins Private und andererseits dieses avantgardistische Ausloten von Grenzen, was der Pop musikalisch kann. Ne?
Aber würdest du sie immer als Popkünstlerin tatsächlich verorten?
Ja, ich glaube, das ist was sie sich selber so zuschreibt auch, ne? Dass sie sich selber im Pop sieht und versucht da auch immer wieder zurückzukommen. Vielleicht wird sie auch mittlerweile einfach nur so vermarktet. weiß ich nicht. Da fällt mir schwer, das einzuordnen. Zumindest ist sie so vielschichtig, dass sie nicht nur, also selbst wenn einige ihrer Stücke oder ihre Alben Pop sind, ist sie ja so vielschichtig, auch was ihre visuelle Darbietung angeht und auch andere Projekte. Also sie hat ja auch für ihre eigenen Live-Auftritte, ich habe noch keinen persönlichen, also ich war noch nie anwesend, aber auch Live-Auftritte sind ja häufig riesengroße Produktionen, also wo sie sehr viel mit Visuals, mit Kostümen arbeitet, teilweise große Filme dazu produziert oder ja, also so Kunstfilme produziert. Also sie ist ja da sehr breit, sowohl was jetzt Musik, visuelles Kostüm angeht, da ist sie sehr breit unterwegs. Also von daher ist sie vielleicht eher als Performance-Künstlerin anzusehen.
Okay.
Und vielleicht ist auch das Spannende, dass sie sich da nicht so einordnen lässt, dass sie schon aus dieser Pop-Tradition kommt und vielleicht auch deswegen gerne so gelesen wird, dass sie sich selber aber immer wieder in Nischen frei schwimmt. Also sie hat auch sehr früh immer mit Techniken gearbeitet, die gerade neu waren und aktuell waren. Also es gibt ein Album von ihr, das ist so, glaube ich, um 2010, 2011 rum entstanden. Da gab es zu jedem Song eine App, die du dir runterladen konntest, wo du dann quasi als Hörerin interaktiv an dem Song irgendwie mitwirken konntest und solche Sachen. Also es ist da super experimentell, auch was andere Formen der Kunst angeht.
Es hat sich leider nicht durchgesetzt, oder?
Nee, aber vielleicht ist es auch gut so.
Nee, aber ich überlege gerade, also sozusagen den Leuten einen Anreiz zu geben, selber kreativ zu werden und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man sonst nur konsumiert, finde ich einen spannenden Ansatz.
Genau. Wir wollen aber noch einen kleinen Schwenk machen zu einer zweiten Band und einem zweiten Album, die vielleicht musikalisch auch erstmal ähnlich experimentell unterwegs sind, die aber textlich sehr viel mehr gesellschaftskritisch sind und die gerade solche Spannungen in der Gesellschaft und auch früh schon Spannungen, die eventuell durch diese Kombination aus Kapitalismus und Internettechnologien hervorkommt, irgendwie so ein bisschen aufgegriffen haben. Und zu der Band muss man eigentlich fast nichts sagen. Also ich glaube, die kennt wirklich jeder. Heute sind wir mal ein bisschen mehr Mainstream unterwegs. Die Band ist Radiohead. Okay. Und das Album von 2001 heißt Amnesiac, falls dir das was sagt.
Das sagt mir tatsächlich was, weil da habe ich eine App.
Was denn für eine App?
Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich glaube, das ist vielleicht, also das ist wie so ein Flug durch eine Ausstellung, was sich teils mit optischen Umsetzungen beschäftigt, aber auch quasi von diesem Album inspiriert ist. Und die heißt auch Amnesia.
Okay, das ist spannend.
Also das ist eher, ich habe es also als auf dem ersten Moment als Game wahrgenommen, aber es ist, glaube ich, tatsächlich eher nochmal eine künstlerische Umsetzung.
Okay, das ist spannend. Das war mir wieder völlig unbekannt. Das ist ja cool, dass ich was lernen kann.
Deswegen machen wir den Podcast zusammen. Eben.
Dieses Album ist super interessant, weil es eigentlich die zweite Hälfte eines Doppelalbums ist, wenn man das genau nimmt. Mhm. Es gibt ein Album von 2000, das heißt Kid A. Und das ist sozusagen, ja, das Schwester, Bruder, wie auch immer Album von Amnesiac. Und zwar sind beide Alben oder das Material für beide Alben ist in denselben Sessions entstanden und hat quasi denselben Hintergrund. Sie sind aber musikalisch schon doch relativ unterschiedlich. Also während Kid A aus meiner Sicht sehr experimentell elektronisch geprägt ist, gibt es auf Amnesiac viele orchestrale Instrumentierungen. Es gibt viele Einflüsse vom Jazz, aber trotzdem auch immer noch experimentelle elektronische Sachen, also auch vor allem die zwei wichtigen Songschreiber, Johnny Greenwood und Tom York, die waren sehr stark auch von eben diesen Minimal-Techno-Sachen von zum Beispiel Ortegra und so beeinflusst. Aber die Wahnsinn oder ein Teil der Band ist auch klassisch ausgebildet und hat Anleihen bei Jazzgrößen beziehungsweise bei klassischen Stücken auch genommen. Also es sind doch sehr komplexe Stücke. Wollen wir da vielleicht einfach mal eins anhören? Oder?
Na, sehr gern.
Also das Album hat zwei, drei sehr bekannte Stücke. Einer ist zum Beispiel der Pyramid Song, den hören wir aber nicht. Ich habe einen Song ausgewählt, der, glaube ich, eher unbekannt ist, aber der trotzdem sehr interessant ist. Und zwar heißt der Pulk Pull Revolving Door.
Okay.
ships.
Das ist total cool.
Genau. Und vor allem, glaube ich, alles andere, als man erwartet, wenn man den Namen Radiohead hört.
Ja, damals und heute wieder, ne?
Ja, die Band hat ja eine sehr interessante Wandlung hingelegt und diese beiden Alben, also Kid A und Amnesiac, sind dafür auch sehr, sehr wichtig. Weil sie quasi, ich würde sagen, die Selbstbefreiung der Band von einem vorgegebenen Label waren. Also sie hatten drei Alben, die sehr, sehr erfolgreich waren alle und die sie so ein bisschen in die Ecke Indie-Pop beziehungsweise Britpop sogar gerückt haben. Und alle Bandmitglieder haben damit ein großes Befremden gefühlt und waren nach Touren auch irgendwie total fertig und hatten einen Erwartungsdruck, den sie eigentlich gar nicht erfüllen wollten, weil sie das Gefühl hatten, sie manövrieren da in eine Richtung, in die sie nicht hinwollen und haben sich dann da sehr mit freigemacht. Und diese beiden Alben sind eben da sehr zentral dafür, weil sie da angefangen haben, das einfach musikalisch, also textlich und musikalisch inhaltlich aufzubrechen, ohne da irgendwie Rücksprache mit einer Plattenfirma zu halten und ohne Rücksicht zu nehmen auf das, was eine Plattenfirma vielleicht auch verkaufen möchte.
Kann das sein, dass dieses heute noch immer so gerne rausgeholte OK-Computer da diesen Übergang gebildet hat?
Also OK-Computer ist von 1997. Das ist ein Album, wo schon aus meiner Sicht, ich finde es trotzdem sehr interessant, vieles, also es ist wohl eins der erfolgreichsten Alben auch, wo aber aus meiner Sicht schon der Weg vorgegeben ist, weg vom reinen Indie-Pop hin zu experimentelleren Sachen. Aber eben noch nicht voll, also noch nicht in letzter Konsequenz. Da war schon noch viel dabei.
Das ist sozusagen noch aushaltbar.
Genau. Ja.
Normalhörer.
Naja, was man sagen muss, ist eben eine Band, die ganz klassisch auftritt mit Schlagzeug, Gitarre, Bass und Gesang. Und das war schon noch sehr zu hören auf dem Album. Und wenn man dann den Titeltrack oder den ersten Track von Kid A sich anhört, dann fängt er mit wirklich wilden, verzerrten Synthesizern an. Und so zieht sich das durch das Album. Also die Leute von der Plattenfirma und von Vertriebsfirmen, die das vor der Veröffentlichung gehört haben, die sind wohl fast von Stühlen gefallen, als sie das gehört hatten.
Das war der Plan,
genau,
oder?
Genau. Na, das Interessante war... Zu der Zeit oder als Radiohead gestartet sind, hatten sie das Glück, sehr schnell mit, ich glaube, der EMI einen sehr hochdotierten Plattenvertrag zu erhalten über 5 oder 6 Alben. Also eine relativ lange Zeitperiode. Und beim vierten Album haben sie eben angefangen, kreativ zu werden und hatten alle Mittel zur Verfügung. Die Plattenfirma hat das bezahlt, weil sie davon ausgegangen sind, die legen jetzt als viertes Album einfach sowas nach, was okay Computer war. Und dann gehen wir wieder auf Stadiontour und dann wird das Ganze noch größer. Tom York hat, ich glaube Tom York hat es nicht gesagt, aber es gibt Leute, die gesagt haben, na, sie hätten den Coldplay-Weg gehen können und dann eben Stadien füllen können und sie haben sich aber eben für den Radiohead-Weg entschieden. Und der war, wir machen unser eigenes Ding und damit fühlen wir uns am wohlsten.
Und es hat ihnen ja nicht geschadet. Also man kennt ja beide Bands bis heute
Ganz im Gegenteil. Also entgegen aller Erwartungen sind diese beiden Alben unglaublich gut verkauft worden. Und sie werden eben, das ist der Grund, warum ich das auch ausgewählt habe, auch heute noch genannt als wirklich einflussreiche, wegweisende Alben, weil sie musikalisch was gezeigt haben, was viel, viel avantgardistischer und viel experimenteller war, als das zu der Zeit üblich war und sind trotzdem noch im Pop. Also sie sind ja trotzdem nicht völlig außerhalb des Rahmens, auch wenn das Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, schon weit an der, also die Grenze schon ganz schön weit verschiebt, ist das ja nicht bei jedem Stück auf diesem Album so. Also das sind schon auch Sachen dabei, die, ich sag mal, eingängigere Melodiestrukturen haben, aber was man hier, und deswegen habe ich das auch ausgewählt, was so ein Charakteristikum des ganzen Albums beziehungsweise der beiden Alben ist, die dekonstruieren halt sehr viel. Also da werden klassische Strophe, Refrain-Strukturen werden eigentlich völlig aufgelöst und selbst wenn es Melodien oder Rhythmen gibt, dann werden die auch immer wieder gebrochen und aufgelöst und transformiert. Also da findet ganz viel Varianz statt. Da ist nicht einfach nur, wir fangen mit einem Viervierteltakt an und enden mit einem Viervierteltakt und dazwischen weißt du, was passiert, ja, sondern da ist ganz viel Kreativität da.
Du hattest das, bevor wir das gehört haben, noch gesagt, dass es hier mehr auch um kritisch-politische Inhalte geht. Magst du dazu noch was sagen?
Also Thom Yorke ist ja als Texter sehr, ich würde sagen, Poet. Also da ist nichts, also er ist jetzt nicht im, in einem Stil von Rage Against the Machine, dass das da wirklich laut anklagend ist, sondern da geht es eher um subtiles Vermitteln von Gefühlen. Also in diesem Song geht es ganz viel um Türen. Und das klingt vielleicht erstmal obskur, wenn er singt irgendwie Revolving Doors and there are Sliding Doors and there are Strap Doors and there is Hidden Doors und so weiter. Aber was das so ein bisschen klar macht, ist, in unserem Alltag gibt es jetzt nicht nur physisch jede Menge Türen, durch die wir gehen oder nicht gehen, sondern auch metaphorisch sind da ganz viele Türen, die nur gewissen Gesellschaftsschichten sich öffnen oder die quasi allen zur Verfügung stehen und manche führen zu was und manche führen zu nichts. Also das ist so ein bisschen das Thema dieses Songs. Und allgemein auf dem Album versucht er ganz stark, naja, so dieses Unwohlsein in der Gesellschaft und das, was du vorhin so ein bisschen beschrieben hast, ganz am Anfang, dass es eben nicht diese techno-utopische tolle Welt ist, die für alle offen steht, sondern so ein bisschen klarzumachen, dass diese starke Beschleunigung des Kapitalismus, aber auch die starke Beschleunigung der Globalisierung, dass die bei ganz vielen Menschen so ein Unwohlsein erzeugt und so ein bisschen sich, ja, also nicht mehr so ganz mitgenommen fühlen, auslöst. Mhm. Und das beschreibt er, oder das findet ganz häufig in Texten auf diesen beiden Alben statt. Und was vielleicht sogar noch dann als Ergänzung interessant ist, wir haben dann also 2001 den Fall, dass 9/11 eintritt und dass dann vor allem eben getrieben durch die USA, durch George W. Bush, da so eine Kriegstreiberei einsetzt, wo dieses Unwohlsein sich ja auch irgendwie manifestiert. Also da manifestiert sich das dann in wirklich eine starke Kriegstreiberei und eine starke Militarisierung und auch da wieder. Das ist ja auch gepaart mit einer Globalisierung, also dass der Krieg global wird, aber auch, dass die Unternehmen, die daran beteiligt sind, irgendwie globale Unternehmen daran verdienen. Und das wird dann im Nachfolgealbum Hail to the Thief von 2003, da wird das dann nochmal prägnanter. Also da, das ist so, würde ich sagen, das politischste aller Alben von Radiohead. Da werden sie am prägnantesten, was das angeht. Also da wird auch ist nicht mehr so viel Poetik, da ist es noch viel, viel klarer.
Okay.
Und ich denke, das ist auch ein gutes Stichwort, um zum nächsten Album zu kommen. Weil es gibt auch tatsächlich Bands, die einfach laut werden, die schon 2001 überhaupt keine Zurückhaltung mehr haben und das Gefühl haben, hier ist die Spannung, die ist greifbar, die liegt so in der Luft, die muss jetzt raus. Und interessanterweise bringt diese Band, um die es geht, ihr Album am 4. September 2011 raus.
Also sozusagen noch unbeleckt.
Genau, aber
von dem, was kommt.
Genau, aber sie machen schon sehr große Schlagzeilen, weil ein kostenloses Release-Konzert in einem 6-stündigen Aufstand mit brennenden Autos und so endet. Und interessanterweise das Album am 11. September das erste Mal auf Nummer 1 in den US-Charts ist. Im Angesichts dessen, was da so passiert ist, werden sie dafür nicht sehr gefeiert, sondern gelten eher so ein bisschen als die Nestbeschmutzer. Weil es da vor allem auch um US-Politik geht und um die Rolle des Staates, sowohl bei Ausschreitungen beim Kriminalsystem oder beim Justizsystem und bei vielen weiteren Sachen, also auch was kapitalistische Auswüchse angeht. Die Band hat den Namen System of a Down und das Album heißt Toxicity. Mhm. Ich nehme an, das sagt dir was.
Liebe ich. Natürlich.
Genau. Für die Hörer.
Ich finde es so schön, dass es die immer noch gibt und dass die immer noch geil sind. Und es ist ja auch eine Band, die nie aufgehört hat, voranzugehen. Mhm. Von daher ja.
Genau. Das vielleicht für die HörerInnen, das Album hat ein sehr prägnantes Coverbild, wo der Hollywood-Schriftzug ersetzt ist mit dem System of a Down-Schriftzug sozusagen. Mhm. Also wo System of a Down in den Bergen Hollywoods zu sehen ist, weil die Band in der Stadt aufgewachsen ist und sie als besonders schwierig empfunden hat, weil sie nach außen hin immer
toxisch.
Naja, genau. Und weil sie nach außen immer so diesen Glanz projiziert hat, nach innen aber aus ihrer Sicht eher verrottet und schwierig, toxisch eben war. Ich möchte mit euch den Song teilen, Deer Dance.
Police, presence, monster, fear, battalions of riot police with rubber bullet kisses. see service with a smile. Yonder Staples Center, you can see America with its dire for avenging disgrace. Peaceful loving youth against the brutality of plastic existence. Pushing on our children with their folly automatics. They like to push the league around. Pushing on our children with their folly automatics. They like to push the league around.
Ja, immer schön rein in die Fresse.
Warum auch nicht?
Ja, ne, ich gehöre auch zu den Leuten, die denken, manchmal ist es ja auch einfach nötig.
Na, das will ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber der Song hat ja eine ganz physischen Hintergrund. Also die 90er in L.A. waren sehr stark von Aufständen geprägt und die waren sehr stark auch von Polizeigewalt geprägt. Und das ist was in diesen Song eingeflossen ist. Also wenn er singt irgendwie, they like to push the weak around oder pushing little children with their fully automatics, dann ist das sein Eindruck von der Militarisierung der Polizei, die mit automatischen Gewehren und im vollen Kampfmodus sozusagen in Städte einmarschiert ist. Und traurigerweise ist das ja was wir in den USA der heutigen Zeit auch wieder sehen.
Ja, Ich kenne das Toxicity-Album habe ich gar nicht. Ich habe nur den Nachfolger Steal des Album. Und da haben die ja nicht aufgehört, Nestbeschmutzer zu sein. Das, mir ist jetzt dieses Wort gerade so hängen geblieben. Also das sind ja viele Titel, New Guns oder ADD oder so, die ja das ganz, ganz klar sagen, ja, was sie von diesem Amerika halten.
Wir kommen gleich zu diesem Album. Das ist ganz spannend, dass du das sagst. wir spielen nicht nochmal was, aber ich will das gleich nochmal aufgreifen. Was aber ganz spannend ist, also sie sind eben so sehr beeinflusst von den 90ern in dieser Stadt und dann haben sie für den 3. September, also für den Vorabend ihres Album-Releases in L.A. als Dank für die Fans ein kostenloses Konzert anberaumt. Mhm. Und leider, oder vielleicht auch zum Glück, man weiß es nicht, sind statt der anvisierten irgendwie 3000 Gäste ungefähr 10.000, 12.000 gekommen. So dass die Polizei und Feuerwehr entschieden haben, das können wir leider nicht durchführen aus Sicherheitsgründen und haben das Konzert abgesagt.
Okay. Was ja auch einfach eine völlig beschissene Idee ist, oder?
Genau, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass da sehr viele Menschen da waren und sehr viele Menschen sehr unzufrieden waren. Und das heißt, sie haben.
Not amused.
Genau, und das heißt, sie haben dann die komplette Bühne, die ja schon voll aufgebaut war mit Equipment, zerlegt. Und es hat zu einem 6-stündigen Aufstand geführt, der dann eben mit brennenden Autos und entsprechender Fernsehberichterstattung geendet hat. Im Nachhinein, also die Band hat sich da eher zurückgehalten mit den Kommentaren, aber es hat wahrscheinlich auch zu sehr viel Publicity einfach geführt. Also sie waren auf einmal national, das war ja ihr zweites Studioalbum, sie waren schon einem Publikum bekannt vorher, aber noch nicht in der Tragweite. Das hat dann eben auch zu nationaler Bekanntheit geführt. Und dann kommt noch dazu, dass sie eigentlich dann zensiert wurden. Ihre erste Single war Chop Suey von diesem Album, die sich mit Selbstmord beschäftigt. Mhm. Und das war in der Zeit, als eben diese Selbstmordanschläge auf das World Trade Center stattgefunden haben, überhaupt nicht beliebt, sodass eigentlich fast alle großen Radiostationen sie boykottiert haben und den Song nicht gespielt haben.
Wobei der Inhalt ja eine ganz andere Richtung geht. Also da geht es ja, um Selbstbestimmung und nicht um Politik.
Völlig, aber diese Medienmaschine konnte mit so einer feingranularen Sache überhaupt nicht umgehen. Die sind halt einfach nur, da sind die Dialoge oder also die Diskussion so verkürzt gewesen und so überspitzt, dass da überhaupt kein Raum war, jetzt irgendwas fein auszudiskutieren, sondern es wurde eigentlich nur geschrien. Und das ist ja auch was wir auch heute wieder sehen. Ne? Also ich finde diese Parallelen so frappierend. Dass eigentlich so in diesem großen Dialog sich nur angeschrien wird und dass diese ganzen Details und Nuancen, dass da überhaupt kein Platz ist, sich darüber zu unterhalten. Und nur hat der Sänger von System of a Down, Serj Tankian, da auch nicht so ganz glücklich reagiert. Also der hat dann kurz nach dem 11. September auf dem Blog der Band online irgendwie noch einen Essay veröffentlicht, wo er dann quasi nochmal ausgeteilt hat, wie schlimm er dieses Mediensystem findet und hat quasi irgendwie geendet mit der Zusammenfassung, dass die USA ja selber dran schuld sind, dass sie so einen Anschlag wie den 11. September gesehen haben, so wie sie sich in der Welt verhalten, kulturell, aber auch militärisch, ist es ja kein Wunder, dass sowas passiert.
Ja, ist da jetzt nicht sehr weit weg von der Wahrheit, aber die willst du da an der Stelle auch nicht hören, wenn du noch in Trauer bist, ne?
Genau, und das Problem ist eben mit so einem sehr aufgeladenen, teilweise ja nationalistischen Dialog, der dann eben ne, über Patriotismus stattgefunden hat und dann eben so überspitzt laut geführt wurde, war auch dafür kein Platz. Es hat auch wieder zu Publicity geführt. Ich glaube, im Endeffekt hat das jetzt den Verkaufszahlen für das Album nicht sehr geschadet, eher im Gegenteil. Aber das zeigt einfach auch nochmal, wie wenig Raum da ist, sich vielleicht auch mit KünstlerInnen auseinanderzusetzen, die eine Meinung vertreten und die das sehr, sehr offen tun.
Jetzt ist ja das Ding, die haben ja alles ja offensichtlich migrantische Wurzeln, die System of Down-Leute, die haben sich ja auch in einer armenischen Schule kennengelernt. Ich glaube, das hat es dann auch nochmal leichter gemacht, denen vorzuwerfen, dass sie keine richtigen Amerikaner sind.
Wobei sie ja richtige Amerikaner sind, also ihre Eltern ja, sind zwar natürlich eingewandert, aber sie sind ja alle in den USA geboren und groß geworden. Also das.
Ja, aber frag mal einen schwarzen Deutschen, der hier geboren ist.
Ja, was er ist. Ich weiß, ich kenne
diese. Was die Leute denken, was er ist.
Ich kenne diese Dialoge, also ich verstehe das völlig, klar. Was aber an der Stelle noch interessant ist, weil du von Stil des Albums gesprochen hast, also die Band hat sehr viel Zeit und Energie für dieses Album investiert. Sie haben am Ende, gibt's variierende Zahlen zwischen 32 und 34 Songs aufgenommen und dann sehr stark ausgewählt. Also das ist ein Album, was ja auch musikalisch, weil wir ganz am Anfang mal über den New Metal und Crossover gesprochen haben, was ja von dem ein ganzes Stück nochmal weggeht und wirklich auch eine deutliche Entwicklung war musikalisch. Und sie haben da sehr viel Detailarbeit reingesteckt und sehr viel sehr darauf geachtet, ein sehr stimmiges Album zu machen, was ihnen auch, wie ich finde, gelungen ist. Also es ist ein sehr konsistentes Album mit sehr vielen interessanten ne, Elementen. Also die Stimme ist sehr prägnant, aber auch diese Dynamik von lauten und leisen Parts, von sehr schnellen und sehr langsamen Parts. Also das ist sehr ausgefeilt. Dann ist aber was passiert, dass eben in dieser ganzen Napster-Geschichte irgendwann das Album, also diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Outtakes, alles, was es nicht aufs Album geschafft hat, irgendwann online erschienen ist. Unter dem Label Toxicity 2. Also sprich, irgendjemand hat das irgendwo herbekommen und hat es frei online gestellt. Und damit war die Band überhaupt nicht zufrieden, weil sie gesagt haben, okay, das, ne, also nicht nur, dass es online war, sondern vor allem, weil sie gesagt haben, das ist unfertiges Material. Das war nie dafür bestimmt, dass das andere Leute hören. Wir haben ganz bewusst für Toxicity was gefunden, was funktioniert, was als Album funktioniert, haben das fertig ausgearbeitet und das ist die Veröffentlichung. Und als Konterreaktion haben sie sich dann hingesetzt und haben eben ein paar weitere Songs, die da geleakt waren, sich hergenommen, haben die fertig ausgearbeitet und dann eben als Stil des Albums veröffentlicht. Und das auch das Artwork ist ganz interessant. Du kennst das sicher sehr gut, weil da quasi, so wie das in der Zeit üblich war, also wenn man geklaute Musik hatte und wollte die unter Freunden teilen, dann hat man die mit einem CD-Brenner auf eine CD selber gebrannt und hat mit so einem Edding da mit Handschrift draufgeschrieben, was es für ein Album war. Und genau in dem Stil ist eben auch dieses Artwork und die CD entstanden.
Also man könnte es tatsächlich, so hatte ich es immer empfunden, als Aufforderung werden, wenn man das damals noch im Plattenladen so hat liegen sehen.
Genau. Naja, das war so ein bisschen vielleicht der Witz, den die Band sich damit erlauben wollte irgendwie. Sie hat aus was eigentlich für sie nicht sehr positiv war, was gedreht, ne, und dann nochmal einen Ausdruck mitgefunden. Also das zeigt vielleicht auch nochmal so diesen Zeitgeist ein bisschen, der da geherrscht hat. Also wo dann mal einerseits Künstler unzufrieden waren über diese Situation mit Raubkopien, die da passiert sind, und andererseits die Industrie ja auch unzufrieden war. Und nur haben einige Künstler hat auch einen interessanten kreativen Umgang mitgefunden. Also ich weiß, dass zum Beispiel Bands wie die Einstürzenden Neubauten auch schon sehr frühzeitig digitale Vertriebswege gefunden haben und einen Fanclub gegründet haben, wo sie Mitgliedern des Fanclubs schon sehr frühzeitig auch so exklusives Material digital zur Verfügung gestellt haben oder auch so Crowdfunding-Projekte sich schon sehr früh überlegt haben, ne? Aber das war eben eine Zeit, wo das alles noch sehr im Umbruch war und wo jeder versucht hat, auch so ein bisschen seinen Weg oder seinen Umgang damit zu finden. Und wie du gesagt hast, auch diese ganzen Rechtssysteme, die gab es ja, also waren auch überhaupt nicht darauf eingestellt, dass sowas passiert.
Und ich glaube, damals ist man auch noch davon ausgegangen, dass man der Sache irgendwann wieder Herr wird.
Genau. Ich meine,
indem man Napster verboten hat und genau. Die 35.000, die danach gekommen sind, auch.
Genau, ich wollte schon sagen, das ist ja dann auch tatsächlich passiert. Ich weiß gar nicht, ob das auch in 2001 noch war oder dann Anfang 2002, aber das ist genau die Zeit, wo das passiert ist. Und gleichzeitig hat ja das, sagen wir mal, digitale Musik Hören auch so richtig abgehoben. Also was auch 2001 passiert ist, ist, dass der erste iPod auf den Markt gekommen ist. Da gab es MP3-Player auch davor, aber damit hat auch nochmal so eine richtige Welle gestartet an Menschen, die angefangen haben, digital Musik zu hören. Später hat Apple dann auch noch mit iTunes eine digitale Verkaufsplattform gestartet. Und also das sind ja ganz viele Sachen passiert auf der Ebene.
Und da waren System of Down sozusagen mittendrin.
Sie waren mittendrin, weil sie es irgendwie, weil sie es quasi erleiden mussten, dass Sachen von ihnen auf einer Plattform gelandet sind. Und Radiohead ist das später auch mal so gegangen. Also auch von denen ist mal Material online gelandet und die haben dann den ähnlichen Move gemacht. Also die haben dann angefangen zu sagen, okay, wir haben ja noch viel mehr Outtakes von einem Album, wir veröffentlichen die jetzt alle kostenlos zum Download für unsere Fans. Also die haben das ein bisschen anders angegangen. Und eine Band, die da auch ein bisschen ihre Erfahrung mitgemacht hat, die das auch sehr kreativ umgesetzt hat, die möchte ich dir jetzt nochmal vorstellen. Und zwar gibt es noch eine bekannte, dir sicher sehr bekannte, amerikanische Prog-Metal-Band mit dem Namen Tool.
Ach, nie gehört.
Ich sage ja, heute wird es fast mainstreamig.
Es ist ja als ob ich die Folge gemacht hätte.
Das nehme ich als Kompliment.
Ja, unbedingt. Wobei ich mich immer freue, wenn ich deine schrägen elektronischen Bands und KünstlerInnen hören darf, weil ich denke auch wieder was Neues so in der Sammlung.
Genau. Und zwar Tool 2001 auch ein lang erwartetes neues Album rausgebracht. Und hat erstmal damit gestartet, dass sie irgendwann veröffentlicht haben, wie das Album heißen soll. Das Album sollte heißen Systema Encephala.
Okay.
Und dazu wurde auch eine Playlist mit sehr kryptisch klingenden Namen oder also eine Tracklist mit sehr kryptisch klingenden Namen veröffentlicht. Und dann hat es nicht lange gedauert, also logischerweise haben sie sich auch ein Cover ausgedacht und so, dann hat es nicht lange gedauert und dann tauchte auf diesen ganzen File-Sharing-Plattformen dieses Album auf. Oder, also da tauchten Tracks auf mit diesen Titeln, mit diesen Track-Titeln. Aber das war natürlich alles nicht dieses Album, sondern die Band hat ganz bewusst Gerüchte gestreut, um die Leute an der Nase rumzuführen und hat dann gesagt, kurz vor der eigentlichen Veröffentlichung, Scherz, das Album heißt doch nicht so. Das Album heißt Lateralis und hier ist die richtige Tracklist und übrigens wird es morgen veröffentlicht.
Ach, das stammt auch schon von 2001. Also das Jahr ist mir doch näher als gedacht, ist verrückt.
Ja, genau.
Aber das ist ja ein geiler Move, also einfach zu sagen, hier Leute, wer jetzt auch immer versucht hat, Geschäfte damit zu machen, sorry.
Genau. Wir machen das hier mal ganz anders und wir haben uns da was anderes ausgedacht. Und ich möchte auch gerne mit dir einen Song hören. Jetzt gibt's natürlich, also ein bisschen die Klammer ist nicht nur das Jahr 2001, sondern eben auch, dass alle Bands oder Alben, die ich rausgesucht habe, die Grenzen des Machbaren so ein bisschen verschieben. Und bei Tool ist das natürlich nicht anders. Die haben musikalisch da einige Grenzen verschoben, darüber reden wir gleich noch. Die haben aber auch, was die Songlängen und die Albumlänge angeht, die Grenzen sehr verschoben. Hast du noch eine Ahnung, was auf eine Standard-CD maximal draufpasst?
War das nicht 71 Minuten wegen Schubert oder, weiß ich nicht, Franz Liszt irgendwie, nee, oder Beethoven, ist egal.
Ja, genau, da gibt's sowas. 79 Minuten ist die allermaximale Ausbaustufe am Ende gewesen. Und Tool meinten wohl, wir haben das auf, also wir haben dem Presswerk noch 2 Sekunden Luft gegeben. Also sie haben das Album wirklich bis an die Grenze und dementsprechend sind auch die einzelnen Songs natürlich lang, also da ist jetzt nicht irgendwo mal mehrere Minuten Stille drauf oder so. Genau, und ich möchte euch und dir jetzt den Titelsong Lateralis spielen.
Na, hervorragend. Ich danke dir.
We'll be right back.
es ist ein totales Brett.
Auf jeden Fall und vor allem ein langes Brett.
Ja, und mir ist es gerade wieder aufgefallen, weil Maynard ja eigentlich eine super erkennbare Stimme hat, dass eigentlich Danny Carey als Schlagzeuger hier viel mehr heraussticht als der Gesang.
Aber das ist eigentlich mein Eindruck, den ich über die Jahre,
wie den
ich...
Den du immer hast von Tool?
Den ich immer habe von Tool, okay. Dass der Frontmann eigentlich Danny Carey ist.
Ja, schon irgendwie, ne? Also hier, es ist mir jetzt nochmal so richtig ins Ohr gestochen.
Beziehungsweise, was ich jetzt lernen durfte... Ich hatte ja die Gelegenheit, vor einigen Monaten Tool live zu sehen. Und das ist ganz spannend. Ich glaube, sie sehen überhaupt keinen klaren Frontmann, sondern sie sehen sich als Einheit. Also in einem Live-Konzert von Tool stehen die mehr oder weniger alle auf einer Ebene. Also Danny Carey als Schlagzeuger ist ein bisschen zurückgesetzt und alle anderen stehen aber da vorne nebeneinander gleichrangig. Und zwar nicht so, dass der Frontmann immer in der Front steht, sondern die sind eigentlich alle gleichwertig. Und das ist wahrscheinlich auch auf diesem Album sehr prägnant deswegen zu hören, weil sie einen Großteil des Albums ohne Maynard geschrieben haben. Also diese ganze musikalische Basis, diese ganzen Grundideen, die haben sie erstmal als Band geschrieben. Und er ist erst relativ spät eingestiegen in diesen Prozess, weil zu der Zeit noch mit einem Solo-Projekt beziehungsweise einem Seitenprojekt auf Tour war und da erst sehr spät dazugekommen ist.
Okay. Aber man hört es immer wieder gern, finde ich. Also das altert auch so überhaupt nicht.
Genau. Und deswegen finde ich, passt das auch so sehr gut rein. Weil was ich erstaunlich finde, das ist ein Album, was sich 2001 auch schon unglaublich gut verkauft hat. Obwohl es ja weit weg auch vom Mainstream ist. Also ist es ja trotzdem ein sehr progressives, sehr komplexes Album. Also musikalisch und textlich super, super dicht und komplex. Und hat sich aber trotzdem sehr, sehr gut verkauft und eben auch sehr gut gealtert. Also wie du sagst, es ist auch heutzutage, klingt es bei weitem nicht alt.
Naja, wobei das hat ja Prog-Rock meistens so in sich, bis auf das, was wir besprochen haben, als es um DDR-Prog ging.
Naja, aber also ich finde, das ist ja trotzdem auch was, also eine Fähigkeit, die man als Künstler haben muss, was zu produzieren, was so lange Bestand hat und was so lange trotzdem einen großen Wert hat. Und bei Tool ist es ja nicht nur die Musik, sondern eben da ist eine extreme Tiefe in den Texten. Da ist aber auch immer die visuelle Komponente, also sowohl auf Live-Shows als auch hier. Also man muss sich ja vorstellen, 2001 war Musikfernsehen mit Videoclips pro Single immer noch ein großes Thema. Also dir wird sicher MTV noch was sagen und Viva und Viva 2, was jetzt nicht immer allen HörerInnen vielleicht noch was sagt. Aber auch hier sind die schon rausgestochen. Also anstatt jetzt in einem Videoclip da als Band im Vordergrund zu stehen, breitbeinig und die Gitarre zu schwingen, haben sie einen Regisseur aus dem Science-Fiction-Bereich engagiert und haben ein sehr komplexes Video mit einem Alien gedreht oder einem geschauspielerten Alien gedreht, der da so ein bisschen verloren durch eine utopische Welt läuft. Also auch da einen unglaublichen Aufwand nochmal in die Produktion gesteckt.
Das ist mir, das habe ich glaube ich, hab ich einen Link zur Kenntnis für die genommen tatsächlich.
Den können wir uns dann,
sehr schön.
Kann sich jeder dann nochmal anschauen. Das ist wirklich, wirklich super spannend und auch, wie gesagt, zeigt so eine künstlerische Tiefe, die nur wenige Bands als Aufwand für eine Single zum Beispiel gemacht haben. Genau. Also wie gesagt, auch da finde ich, das ist einfach eine unglaublich progressive Avantgarde-Arbeit, wie aus meiner Sicht alle drei anderen Alben, die wir noch besprochen haben. Also zumindest, auch wenn nicht alle Avantgarde waren, aber zumindest für ihr jeweiliges Genre vorgebend für die vielen nächsten Jahre und die Grenzen verschiebend.
Also halten wir schon mal fest, dass das Jahr 2001 gar nicht so schlimm und bedeutungslos war, wie du am Anfang gedacht hast.
Genau. Also es ist überraschenderweise, es ist sehr, sehr spannend. Es gibt sogar noch, es gibt noch eine Menge andere spannende Alben, die auch in dem Jahr erschienen sind, die jetzt in die Geschichte hier nicht so ganz reingepasst haben, aber ich will trotzdem mal noch sowas nennen. Also es gibt zum Beispiel das erste Album der Gorillaz ist in 2001 erschienen. Also eine Band, die sich quasi selber völlig virtualisiert hat, die als Cartoon mehr oder weniger existiert hat. Was ich schon inhaltlich interessant finde. Also man könnte den Eindruck haben, da ist die Postmoderne und der Poststrukturalismus endlich auch im Pop angekommen. Ne? Also dieses Auflösen und Dekonstruieren von Konzepten oder Daft Punk hat ihr, ich glaube, erstes oder zumindest wichtigste Album in 2001 veröffentlicht. Also gibt es schon so ein paar Sachen, die super wichtig und interessant sind und auch heute noch eine Bedeutung haben. Ja, Sarah.
25
genau.
Jahre.
Genau, das ist noch dazugekommen. Als ich das recherchiert habe, ist das noch dazugekommen, dass es ja auch offenbar noch eine Art Jubiläum hat. Also von daher. Und leider gibt's eben auch so das Gefühl, dass Parallel, es irgendwelche etwa? Gesellschaftspolitischen Parallelen geben könnte.
Ja, das ist tatsächlich so das Ding. Ne? Wenn wir immer sagen, wir leben hier in Europa jetzt seit mehreren Jahrzehnten im Frieden und sollten dafür dankbar sein. Und dann guckst du nach Amerika und denkst, ja, da liegen 25 Jahre dazwischen. So, jetzt sind wir irgendwie dann doch wieder so ein bisschen dystopisch rausgekommen. Mach was.
Also, ich glaube, ich muss da nichts machen. Die Musik spricht für sich. Und ich denke, da ist sowohl was Dystopisches als auch was Utopisches dabei. Also ich meine, selbst wenn man das jetzt persönlich vielleicht nicht mag, diese sehr starke Fokussierung aufs Private und aufs Menschliche, was bei Björk rausscheint, dann ist es ja trotzdem auch was Hoffnungsvolles zu sagen, ich besinne mich auf das, was sich vielleicht menschlich anfühlt und was sich nah anfühlt, nämlich die direkte Beziehung zu anderen Menschen. Und gleichzeitig kann ich auch so Positionen wie eben die von System of a Down verstehen, dass manchmal Wut einfach Wut sein muss und die raus muss. Also diese Bandbreite der Gefühle, das ist ja trotzdem toll, dass man das mit Musik auf so unterschiedliche Weise transportieren kann. Und das ist vielleicht die positive Klammer.
Ich würde es umfassender machen und sagen, ist ja nicht nur Musik, ist ja Kunst und Kultur allgemein. Weil man ja immer sagt, man kann das als erstes wegsparen, wenn es mal wieder irgendwo enge wird. Da würde ich ja immer wieder aufschreien und sagen, nee, genau, eben gerade genau. Nicht.
Alle KünstlerInnen, die wir heute gehört haben, haben ja eigentlich vor allem auch in so einem Marktumfeld stattgefunden. Also das waren alles welche mit großen Plattenverträgen, wo Erwartungen stattgefunden haben. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass das schon auch wichtig ist, dass KünstlerInnen frei sein können und sich frei machen können, auch von diesem Erwartungsdruck, irgendwas abliefern zu müssen, was passen muss, was sich verkaufen lässt oder was gerade in die Zeit passt. Sondern das ist ja gerade der Wert an Kunst und Kultur, dass da Menschen sind, die ja, einen Ausdruck finden, den so niemand erwartet hat.
Wollen wir das als schönes Schlusswort belassen?
Na klar. Oder hast du noch was dir auf der Seele brennt?
Nein, ich wische mir jetzt ein Tränchen aus dem Augenwinkel und sage danke für die Zeitreise.
Ja, sehr gerne.
War schön.
Sehr
hat mich gefreut.
Gerne und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und vielen lieben Dank an unsere HörerInnen.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.